Warum? Emily, jetzt geht's ins Bett. Warum? Emily, jetzt nehmen wir Mehl in den Teig. Warum? Emily, die Sonne geht unter. Warum? Emily ist meine Enkelin. 2,5 Jahre alt in der Warum-Phase. Für meine Tochter absolut nervig. Als Opa magst du das, weil ich sehe sie in einer Diätenstunde, weil als Opa denkst du, kluge Frage eigentlich, warum? Weil, wisst ihr, das Warum rührt eigentlich an das Thema, macht das Sinn, was wir hier tun? Was ist eigentlich der Grund, warum wir das alles hier tun? Was steckt eigentlich dahinter? Ich glaube, dass das Warum von Kind an in unsere Seele gelegt ist. Und dass uns das Warum begleitet, weil nicht immer alles selbstverständlich ist und weil es immer Momente gibt, wo man danach fragt, welchen Grund hat das, wie hängt alles zusammen und wie komme ich darin vor? Mit dem Warum befassen sich die Psychologen. Die versuchen, unser Leben zu verstehen, warum es jetzt gekommen ist, wie es ist. Und wollen dir helfen und manchen gelingt sogar, einen Weg zu finden in diesem großen Warum. Die Philosophen fragen nach dem Warum, was die Welt zusammenhält, warum die Welt ist, wie sie ist und wie wir in dieser Welt als Menschen vorkommen. Das Warum beschäftigt viele, liebe Schwestern und Brüder, weil es rührt an die Grundfrage des Lebens. Worauf kommt es an? Warum bin ich hier? Warum ist die Welt, wie sie ist? Das ist eine Frage, die uns als Menschen von Anfang an begleitet. Und Jesus ist damals gekommen, weil der Menschen begegnet ist, vor allen Dingen denen, die ein großes Warum in ihrem Leben hatten. Also die Mission von Jesus war, ich gehe zu denen, die gerade an einem Warum knabbern. Die fragen, warum bin ich eigentlich krank? Warum gehöre ich eigentlich nicht dazu? Was haben die anderen gegen mich? Warum komme ich im Leben nicht zurecht wie andere Menschen? Er begegnet besonders den Menschen, die dieses Warum mit sich herumtragen, darum kämpfen und im Leben manche Türen zu sind, weil sie mit dem Warum nicht zurechtkommen. Und sie vertrauen sich ihm an. Nicht jedem gibst du dein Warum, weil manche haben eine Antwort, die dir überhaupt nicht hilft. Aber ich glaube mit euch zusammen, dass Jesus derjenige ist in unserem Glauben, der den Menschen so begegnet ist, dass er ihnen eine Antwort geben konnte auf ihr Warum. Und eines hat mit dem Lied zu tun, was wir zuletzt gesungen haben. Ich glaube, eine große und wichtige Botschaft, die sie ihm von den Lippen abgelesen haben, die sie ihm abgenommen haben, die sie erfüllt hat, ist, und was immer geschieht in deinem Leben, wer immer du bist, wo immer du stehst, Gott ist größer. Gott ist größer als deine Angst. Sorge dich nicht. Dein Schöpfer hat die Haare auf deinem Kopf gezählt. Ein unglaublich starkes Bild, das er einmal sagt zu den Menschen, die gekommen sind. Jedes Haar auf deinem Kopf ist gezählt. Bei meinem ist es einfacher als bei anderen, das stimmt. Aber es drückt im Grunde tatsächlich aus, er kennt dich vielleicht besser als du dich selbst. Und wenn das so ist, dann darfst du davon ausgehen, dass der Gott, der dir das Leben geschenkt hat, dass der hinter dir steht, dass der dich liebt, dass der dich hier will. Er will dich hier in deinem Leben. Und er wird alles dafür tun, dass du in deinem Leben gut zurechtkommst. Und wenn es im Leben jetzt gerade eng geworden ist, dann hat das vielleicht unterschiedliche Gründe. Und ein wichtiger Grund ist, wenn du mit Schuld zu tun hast, wenn du mit Schuld zu tun hast und es nicht einordnen kannst, worum es gerade geht, wenn du dich verstrickt hast oder verstrickt wurdest, dann ist die Frage, die Jesus immer am Ende den Menschen stellt, die er trifft, und du? Bist du noch nicht gescheitert? Gibt es einen unter euch, der noch nie im Leben gescheitert ist? Und es gibt eine Szene, wo Menschen deshalb ihren Stein weglegen, weil sie damit zeigen, gescheitert ist schon jeder von uns, Leute. Gescheitert ist schon jeder von uns. Und deshalb wissen wir auch in unserem Herzen, wie wichtig es ist, an Vergebung zu glauben, Vergebung zu leben, wo immer an was es liegt, mit diesem inneren Bedürfnis, wir vergeben einander. Wir geben einander eine zweite Chance, um im Leben gut miteinander zurechtzukommen. Wir haben einen barmherzigen Gott. der allen die Türen aufhält. Der weiß, wo wir stehen und der weiß, dass Scheitern zum Leben gehört. Und dass es wichtig ist, immer wieder neu miteinander anzufangen und die Türen offen zu halten. Und trotzdem zu leben. Auch wenn du jetzt nicht zurechtgekommen bist, es gibt andere, die dir Türen aufmachen und Gott, der Herr, sowieso in allem. Und dann stellt euch vor, jetzt sind ihr einen Tag miteinander unterwegs und Jesus will noch bei denen bleiben, mit denen er geredet hat. Und er schickt die Jünger voraus über den See Genezareth. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Und sie verstehen das, weil wenn er so viel gibt, dann muss er auch mal für sich selbst sorgen und sich zurückziehen. Und dann sind sie auf dem Meer unterwegs, auf dem See Genezareth. Manche von euch kennen die Geschichte und es kommt ein Sturm auf. Und ich habe lange gedacht, die haben Angst vor dem Sturm. Aber mittlerweile bin ich davon überzeugt, die hatten keine Angst vor dem Sturm. Das waren Fischerleute. Die kennen das. Die kennen das schon immer, dass auf dem See Genezareth ein Sturm aufbricht. Und die, die sich damit gut auskennen, die helfen einander, dass das Boot nicht untergeht. So wie ihr mit euren Gaben und euren Kräften anderen helft, wenn ein Sturm durchs Leben fegt. Der eigentliche Punkt in dieser Nacht auf dem See Genezareth ist, dass mit einem Mal in diesem Sturm auf dem See Genezareth eine ihnen bis dahin unbekannte Person entgegenkommt. Also manche von ihnen sagen, unheimlich, irgendwie wie ein Gespenst. Wir wissen gar nicht, um was es da geht. Jetzt wird es ganz unheimlich. Und die anderen sagen, und jetzt gerade, in dem Moment, wo es so unheimlich ist, jetzt müsste er eigentlich da sein. Warum lässt er uns allein in diesem Boot? Warum lässt er uns über den See Genezareth segeln, wo der doch genau weiß, dass es nicht gut gehen wird? Das wusste der doch schon vorher. Und so sind sie mit einem Mal diese lebenstauglichen Fischer, die eigentlich wissen, um was es geht, sind komplett von der Rolle. Völlig von der Rolle, weil sie jetzt nicht wissen, was jetzt gerade kommt. Und in dem Moment, wo sie so ausweglos sind und so mutlos und sehr ängstlich, da spricht eine Stimme aus dieser Gestalt heraus, die gerade so unheimlich zukommt. Und diese Stimme, die kommt, sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin's. Ich bin's. Ich komme zu euch. Und ich glaube, das ist ein Moment, das ist das trotzdem im Glauben, liebe Schwester, lieber Bruder. Der Moment heißt, was immer dir geschieht und auch in Momenten, wo du Sorge und Angst hast, du darfst davon ausgehen, dass das, was dir begegnest, dass darin dein lebendiger Gott steckt. Dass der dich nicht alleine lässt, sondern gerade in diesen kritischen Situationen aus dieser Situation zu dir spricht. So wie Jesus auf dem See Genezareth aus dieser unsichtbaren Gestalt und dieser unheimlichen Gestalt mit einem Mal aufgetaucht ist, so ist es im Glauben im Allgemeinen. In schwierigen Situationen darfst du darauf vertrauen, dass aus dieser Situation raus Jesus Christus dein Herr spricht. Das ist das Große trotzdem im Glauben. Auch wenn ich es nicht einordnen kann, ich vertraue und glaube, wenn es irgendwie möglich ist, dass der Herr dadurch zu mich sprechen wird. Das trotzdem, dass Jesus den Menschen gebracht hat. Hildegard. Hildegard wäre fast 99 Jahre alt geworden. Hildegard, sie ist in Pforzheim aufgewachsen. Hildegard hat miterlebt, wie Pforzheim zerstört wurde. Und ich weiß nicht, ob der die Geschichte von Pforzheim kennt. Ein großes Elend, eine Riesenkatastrophe für diese Stadt. Und Hildegard als Kind hat aus der Entfernung mitbekommen, es war mit einem Mal laut und hell, dass ihre Heimatstadt zerstört ist, weil Krieg ist im Land. Und sie an diesem Tag der Krieg als Kind eingeholt hat. Und das Leben von Hildegard geht weiter. Und Hildegard lebt jetzt in einer Zeit, in der nicht alles möglich ist, was Frauen damals wollen. Sie ist mit einem erfolgreichen Ehemann verheiratet. Und sie hat gerne und gut gearbeitet. Und irgendwann sagt ihr Mann zu Hildegard, aber Hildegard, gell, das haben wir jetzt nicht mehr nötig, dass du arbeitest. Ich verdiene so viel, du musst nicht arbeiten. Und damals in dieser Welt haben Männer entschieden, ich glaube bis in die 70er Jahre, ob ihre Frau arbeiten durfte oder nicht. Und Hildegard hat sich unglaublich schwer damit getan, weil sie hat gern gearbeitet. Und es ging ja nicht darum, noch Geld zu besorgen für die Familie, sondern einfach sich mit einzubringen und etwas zu machen aus ihrem Leben in der beruflichen Welt. Daran hat sie gekaut. Und später stirbt ihre Tochter ganz plötzlich einer ganz schwierigen Krankheit. Auch das für Hildegard ganz schwer damit umzugehen. Und wenn ich dann Hildegard gefragt habe, und liebe Frau so und so, wie ist es Ihnen gelungen, fast 99 Jahre alt zu werden, bei allem, was Ihnen passiert ist? Sie haben nichts ausgelassen. Das Leben hat Sie nicht verschont, weder der Krieg noch eine Krankheit. Dann konnte Hildegard sagen, aber ihr versteht das richtig, in einer großen Zuversicht, nicht resigniert, sondern in einer großen Zuversicht hat Hildegard gesagt, c'est la vie. C'est la vie. Aber das hat Kraft, dieses c'est la vie. Weil für Hildegard hat es bedeutet, das alles macht mein Leben aus. Und ich habe genug Kraft und Hoffnung bekommen und Zuversicht, dass ich da durchfinde. Und ich habe die Chancen genutzt, die dann noch geblieben sind. Ich habe das trotzdem gelebt. Ich habe den Führerschein gemacht. Und als mein Mann dann verstorben war, bin ich mit dem Auto bis nach Spanien gefahren mit meiner Freundin, um meine Füße in den Atlantik zu heben, ins Mittelmeer. Und Hildegard steht für mich, für die Menschen ein, die bei aller Schwere und bei allem, was sie sich selbst nicht ausgesucht hätten, die dieses trotzdem, dieses in ihrer Worte, dieses c'est la vie gelebt haben. Und sie war für mich eine große und unglaublich starke Zeugin von diesem Moment. Ich habe mein Leben gelebt und ich bin, und wenn ich gehe, mit meinem Leben zufrieden. Ich sage, Frau so und so, war das in jedem Moment klar, dass es ein c'est la vie ist? Also Sie gucken Pforzheim an und sagen, oh, c'est la vie. Oder die Tochter stirbt und sagen, c'est la vie. Dann sagt Hildegard, nee, weißt du, das c'est la vie, das musst du innerlich erringen, durchkämpfen. Und wenn du jemand bist, der betest, dann weißt du, was das heißt, innerlich zum c'est la vie zu finden. Du sagst da nicht von Anfang an, alles okay, ich komme ja gut durch. Nein, es gibt Momente, wo du dahin finden wirst im Gespräch mit einem lebendigen Gott, um dieses c'est la vie, dieses, wirklich dieses ehrliche c'est la vie zu finden. Trotzdem, c'est la vie zu leben. Es gibt einen vielleicht bis heute noch bekannten Psychologen, der heißt Viktor E. Frankl. Viktor E. Frankl war Jude und hat deshalb als Jude das KZ in Auschwitz erleben müssen. Der war dort inhaftiert. Und als Psychologe damals, unglaublicher Wahnsinn, hat er beobachtet, was jetzt in Auschwitz passiert, selbst als Gefangener. Und irgendwann entdeckt er um sich herum das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du in dem Moment bist, wenn du dich aufgibst. Und es gab viele Menschen um ihn herum, wo er gemerkt hat, die geben sich jetzt auf. Die vegetieren einfach nur, die schalten ab. Die machen hier einfach zu. Fertig. Das Leben innerlich abgeschlossen, obwohl sie noch am Leben sind. Und für Viktor F. Frankl war die Entdeckung, und es kommt darauf an, wenn es dir gelingt, deine Würde zu bewahren, nicht aufzugeben, sondern der Mensch zu sein, die Viktor zu sein. Und die Momente auch im Konzentrationslager zu finden, wo du ein trotzdem leben kannst. Wo du dir nicht den Schneid abkaufen lässt. Die haben immer die größere Macht. Aber wo du innerlich weißt, du schneidest mir den Schneid, du kaufst mir den Schneid nicht ab. Ich hab hier mein Ding. Und du kommst nicht an mich ran. Und er nutzt Momente, die sich ergeben, um das eine oder andere dann doch für sich zu gewinnen, dem etwas abzugewinnen, die Chancen zu nutzen, die in dieser ganz, ganz engen Welt immer noch auf ihn gewartet haben. Und Viktor F. Frankl, als er dann entlassen wird, versucht dann, das den Menschen in der Therapie weiterzugeben und zu sagen, wisst ihr, ich habe im Leben verstanden, ich habe eines verstanden, ich bin hier gewollt. Und weil ich gewollt bin, ist mein Auftrag und meine innere Mission, das Leben immer anzunehmen, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben und die kleinen Möglichkeiten zu suchen, in denen ich immer noch etwas selbst tun kann, und das Leben in die Hand nehmen kann. Ein unglaublich starkes Trotzdem. Und eines seiner Bücher, in dem er davon erzählt, was er im Leben erlebt hat, heißt Trotzdem Ja zum Leben. Genau das als sein Lebensmotto und als das, was uns heute als Thema verbindet. Ich wurde vor 50 Jahren konfirmiert. In Mittelschäflens kennt keiner von euch. Vielleicht doch. Also so vor Oberschäflenz und hinter Unterschäflenz. Genau. Konfirmiert, wir haben, glaube ich, 40 Konfirmande. Und der Pfarrer hat uns damals den Konfirmandenspruch zugedacht, ohne uns zu fragen, was könnte wichtig sein, sondern mein Konfirmandenspruch ist das Psalm 73, Vers 23, der heißt: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Später dann auch unser Trauspruch. Und wenn ich ein wenig aus dem Leben erzählen soll, dann gab es ein paar wenige Momente, wo ich dieses Dennoch gespürt habe. Also dennoch und trotzdem ist für mich ein Wort, ein Sinn. Ein Moment war, als ich das Abitur hatte, wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Null doch, null Ahnung. Und deswegen so, Und mein Vater war Architekt, der hat ein eigenes Architekturbüro gehabt. Und dann denke ich, ja gut, wenn da nichts einfällt, Architekt wie der Papa. Und da habe ich tatsächlich damals in Karlsruhe, das war mein erster Kontakt zu Karlsruhe, Bauingenieurwesen studiert. Also das ist praktisch der Weg dorthin, zu dem Beruf. Und nach 6 Wochen habe ich gemerkt, nie, never, das geht gar nicht. Passt überhaupt nicht zu mir. Das ist so, also ihr erlaubt es, ich habe großen Respekt für Architekten und Bauingenieure. Wenn jemand unter euch ist, super Job. Super Job. Ach, mal nicht meiner. Nein, da muss irgendwie, ich habe es nicht gespürt, es ist nicht meins. Und dann war für mich natürlich in dem Moment das größte Ding, mein Papa hat damals sein Büro ausgebaut, weil er ja davon ausging, dass ich dann einmal so. Und dieser Moment, mein Vater, der wirklich ein wortkarger Mensch war, mit dem konnte man nicht viel diskutieren, als ich dem gesagt habe, also ich, das ist nichts für mich. Und gleichzeitig, weil ich in einer Jugendgruppe Kontakt gehabt habe, war so gleichzeitig so die Ahnung, Pfarrer vielleicht, ich war damals in der Gemeindearbeit ein bisschen eingebunden. Und das dennoch, von dem ich erzähle will, heißt in dem Moment, also trotzdem, obwohl ich war wirklich, meine Mutter wird sagen, ein braver Bub, schrecklich, wenn die das sagt. Es war so. Ist alles gut mit dem. Das erste Mal in der Familie zu sagen, nee, ich mache das nicht. Egal, obwohl ich die Erwartungen gerade geweckt habe bei euch, ich mache trotzdem was anderes. Und ich sage euch ehrlich, das ist ja trotzdem, ich habe es nie bereut. Ich habe es nie bereut, weil die Arbeit als Pfarrerin und Pfarrer, das ist so eine schöne Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Du kannst dich 24/7, kannst dich mit Gott befassen. Das ist der Wahnsinn. Und du redest mit anderen Leuten, die was mit Gott erlebt haben. Und du liest in der Bibel und gibst das in der Bibel weiter. Also ich glaube, ich wäre nicht der ich heute bin, wenn ich den Weg als Pfarrer nicht gelebt hätte, weil da kommst du so ans Leben dran. Was Leute beschäftigt und wo Gott Menschen trägt, das ist ein ganz großes Geheimnis, an dem man manchmal im Gespräch mit anderen rührt, so vor diesem trotzdem von anderen Menschen zu stehen. Dennoch, als evangelischer Pfarrer ist Familie, ich habe Familie, 2 Kinder, nicht einfach. Das wissen andere, die mich kennen. Wir haben 2 adoptierte Kinder. Wenn du Vater bist oder Mutter, egal ob sie adoptiert sind oder leiblich, manchmal brauchst du trotzdem. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ihr habt alle brave Kinder, ich weiß. Aber das trotzdem, wisst ihr, das trotzdem als Eltern heißt, innerlich sich zu sagen, wenn ich mich nicht um dich kümmere, wer macht's denn dann? Ganz ehrlich. Wer macht's denn dann, wenn du es nicht machst? Nach den Kindern zu gucken. Wer macht's dann? Und das ist manchmal ja trotzdem, das mindestens für einen Tag reicht, aber das langt ja schon. Ist trotzdem für einen Tag. Ja. Das ist ja trotzdem. Und es gibt viele andere trotzdem. Und es wäre doch spannend, wenn ihr vom trotzdem erzählt, weil ich glaube, ganz ehrlich, die innigste und die tiefste Wurzel von unserem Glaube ist, aus dem Trotzdem herauszuleben. Und die Welt, wie sie ist, die braucht trotzdem Menschen wie dich und mich. Weil der Herrgott spricht im Moment nicht unbedingt durch das, was in der Welt geschieht, für die, die nicht an ihn glauben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir diese Botschaft in die Welt bringen, dass trotzdem, was alles um uns passiert, dass wir darauf vertrauen, wie in eurem Lied, Gott ist größer und unser Leben und die Welt überhaupt liegt in seiner Hand. Behüte dich Gott, trotzdem.